Für den oder euren tollen Lobpreis, weil der Friede Gottes einfach spürbar heute Morgen unter uns und es tut gut, dass auch unsere Seele spüren darf, dass Jesus da ist, dass er uns lieb hat. Wobei es noch wichtiger ist, dass unser Geist es weiß anhand des Wortes Gottes. Wenn dich deine Seele mal im Stich lässt, deiner greife zum Wort Gottes. Wenn deine Seele sagt, heute ist ein trüber Tag, dann schlage den Psalm 103 auf als Beispiel und sage, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe es immer wieder erlebt, ich kenne auch solche Tage, wo ich von vielem, dem meisten frustriert bin, vor allem von Menschen um mich herum, die nicht so einfach funktionieren wie Gebäude oder wie Fliesen, die man verlegt. Und dann wird es einfach schön. Aber der Herr ermutigt uns, er richtet uns immer wieder auf. Er ist treu. Jesus kommt nie zu spät. Das ist so, so gut. Ihr Lieben, ich will versuchen, uns in den Gemeindebau nach dem Herzen Jesu mit hineinzunehmen. Ich brüte und bete über diesem Thema ja seit Jahren. Ich habe vor vielen Jahren, als wir im Wedding angefangen haben, habe ich Jesus eine Frage gestellt, als wir dort in diese Räume, wo heute das Café Mandelzweig drin ist, bekommen haben, habe ich gefragt, Herr, willst du, dass wir hier in Wedding eine Gemeinde gründen? Was sollen wir machen, Jesus? Wir wollen ja evangelisieren, Menschen erreichen. Und dann sprach der Heilige Geist ganz simpel und so klar, dass ich es nie vergessen kann. Er sagte, Christian, du brauchst keine Gemeinde mehr zu gründen. Ich habe meine Gemeinde vor 2000 Jahren bereits gegründet. Ich weiß nicht, ob du so denkst wie ich. Ich fand ihn sehr überzeugend, den Satz, und habe ihn an der Bibel nachgeprüft. Und ich glaube, Jesus hat recht. Und es gibt verschiedene Movements, Gemeindegründungsbewegungen, und ich verstehe, was damit gemeint ist, aber eigentlich, ganz ehrlich, Jesus hat den Anfang gemacht. Er ist dieses Weizenkorn, was einmal in die Erde gefallen ist, gestorben ist, und dann hat er zu Pfingsten seine Gemeinde gegründet. Amen. Und seither kann diese Gemeinde nur noch wachsen und zunehmen. Und Menschen können hinzugefügt werden, so wie es in der Apostelgeschichte heißt, der Herr tat täglich hinzu, Menschen, die gerettet werden sollen. Und mich interessiert nicht so sehr, ob irgendwelche Leute irgendwelche Gebäude anmieten, kaufen können und Teppiche reinlegen können und Menschen versammeln können. Mich interessiert, dass Menschen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht hineingerettet werden, dass Menschen wirklich von Neuem geboren werden. Und was mich auch sehr bewegt, ist, dass ich relativ viele Gebäude sehe, die sich Kirche oder Gemeinde nennen, und dass dort an vielen Stellen genau das fehlt, was Jesus Gemeinde nennt. Nämlich diese herzliche Liebe untereinander, von der er gesagt hat, mein eines neues Gebot ist, dass ihr einander liebt, genauso wie ich euch geliebt habe. Und dann hat er gesagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr mir täglich nachfolgen und euch selbst verleugnen jeden einzelnen Tag und euer Kreuz aufnehmen. Und im Jahr 2008, in dieser Zeit, als ich Gott viel gesucht habe, hat er mir auch noch was gesagt. Er hat mir gesagt, die westliche Gemeinde ist auf drei Säulen aufgebaut, von denen keine biblisch ist. Du brauchst ein Gebäude, einen Pastor und einen wöchentlichen Gottesdienst. Und dann sagen die Leute, oh, du hast eine Gemeinde. Und Jesus sagt, in meiner Gemeinde brauchst du tägliche Nachfolge. Du brauchst Gemeinschaft im Heiligen Geist, da wo zwei oder drei zusammen sind, in seiner Liebe. Du brauchst diese Bruderliebe. Und du brauchst biblische Ältestenschaft. Du brauchst nicht einen Pastor, du brauchst Teamleiterschaft. Ist sehr, sehr spannend. Wenn ihr das mal überprüft, Jesus hat nie, ist bedenkenswert, ich fordere euch ein bisschen heraus, ja, ihr fangt schon an zu grübeln, Jesus hat nicht ein einziges Mal seinen Nachfolgern gesagt, bitte vergesst nicht einmal die Woche zum Gottesdienst zu gehen. Such eine Bibelstelle. Warum nicht? Weil er gesagt hat, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst täglich. Und er sagte, wenn du täglich ihm folgst, dann wirst du alle Zeit beten. Amen. Und dann hat er eine Verheißung gegeben. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte, wirklich in meinem Namen. Amen. Und dann hast du Gemeinden, große Gemeinden, die haben ein großes Gebäude, viele Mitgliederzahlen und dann treffen sich die Pastoren vor Gericht wieder. Und das hat es auch hier in Berlin gegeben. Und dann fragst du dich, ist das Gemeinde Jesu, wenn Pastoren sich gegenseitig vor Gericht rausklagen wollen? Ist das Gemeinde Jesu? Ich glaube nicht. Ihr merkt, da ist ein Spannungsfeld. Und ich will jetzt nicht sagen, Leute, lasst uns alle Gebäude verkaufen und nur noch Hausgemeinden machen. Ich bin nicht einer von denen, wenn ihr das denkt. Ich bin immer noch BFP-Pastor und stehe auch zu diesem Bund. Der hat tolle Wurzeln und hat auch eine gute Vision. Wir sind Pfingstler und es ist auch gut, Gebäude anzumieten. Das ist nicht mein Punkt, sondern es ist ein tiefes Verlangen. Und vielleicht geht es dir ähnlich, als ich das erste Mal Apostelgeschichte gelesen habe, nachdem ich wiedergeboren war, da habe ich gedacht, wow, sie sind alle beisammen, einmütig, im Gebet. Sie hatten Gemeinschaft, blieben in der Lehre der Apostel, waren einmütig beieinander, hatten Brotbrechen zusammen. Das ist Apostelgeschichte 2, Abvers 42, vielleicht lese ich euch das mal. Manche kennen ja die Bibel hier im Publikum wesentlich besser als manch andere. Ich versuche euch alle mit reinzunehmen. Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, wow, ja, so ist Gemeinde Jesu, so muss es sein, das ist unser Ziel. Und dann bin ich die nächsten 5 Jahre ziemlich ernüchtert worden und dachte, gibt es noch irgendjemanden, der diesen Traum mit mir träumt? Apostelgeschichte 2, Abvers 42 heißt es, sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und wenn ich 4 Säulen der Gemeinde nehmen sollte, dann würde ich diese 4, Abvers 42, Lehre der Apostel, das ist heute das Neue Testament. Wenn du in dieser Lehre bleibst und wirklich das lebst, in der Gemeinschaft, wenn du in christlicher Gemeinschaft, und da heißt es im 1. Johannesbrief, Gemeinschaft im Licht, wenn du in dieser Gemeinschaft bleibst, im Brechen des Brotes, das Abendmahl zusammen zu feiern und zusammen zu beten. Amen? Ist das gut? Das ist gute Nachricht. Und wenn du in Nordkorea Christ bist, dann kannst du kein Gebäude haben, keinen Pastor, und auch keinen wöchentlichen Sonntags 10 Uhr Gottesdienst. Aber die Gemeinde Jesu lebt trotzdem in Nordkorea. Versteht ihr? Die Gemeinde Jesu hat auch in China gelebt. Die Gemeinde Jesu ist nicht dort, wo ein Gebäude, ein Pastor und ein Gottesdienst ist, sondern dort, wo diese Dinge da sind. Wo Menschen verharren in der Lehre des Neuen Testamentes, die aufgeschrieben ist für uns, die Lehre der Apostel. Im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Gut. Und jetzt sind wir hier heute, 2000 Jahre später, und ich bin immer noch einer von denen, die sagt, Herr, bau deine Gemeinde auf. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist Matthäus 16, wörtliche Rede von Jesus zu Petrus. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wenn du über Gemeinde nachdenkst, dann denk nicht, oh, die Mitgliederzahlen schrumpfen, sondern denke, Herr, du baust deine Gemeinde. Amen? Der Herr baut seine Gemeinde. Und bloß weil vielleicht in Deutschland die Gebäude nicht viel voller werden, er baut sie weltweit. Er baut sie. An vielen Stellen bekehren sich viele, viele Leute und werden von neuem geboren. Und da wollen wir mit einsteigen. Amen? Mach doch mal die Bilder dran, die ich rausgesucht hatte. Jens, wenn du das hinkriegst. Ich habe seit Anfang des Jahres, hat Gott immer wieder zu mir geredet, weil ich gesagt habe, Herr, bau deine Gemeinde auf, so wie du es willst. Und immer wieder das Bild bekommen, das hier ist ein Ausschnitt von einem 1000-Teile-Puzzle, was ausgeschüttet wurde auf unserem Wohnzimmertisch am Freitagmorgen. Ein 1000-Teile-Puzzle und wir haben mittlerweile als Familie schon 2 500-Teile-Puzzle und ich glaube 2000-Teile-Puzzle gepuzzelt. Und früher habe ich nie gepuzzelt. Ich habe 23 Jahre nicht gepuzzelt. Viel zu langweilig. Aber plötzlich nimmt mich der Geist Gottes rein in dieses geniale Bild. Und er hat mir Folgendes gezeigt. Er sagte, meine Gemeinde ist so wie ein 1000-Teile-Puzzle. Jeder hat seinen perfekten Platz. Und wenn du da ganz hinten in der letzten Reihe, wenn du deinen Platz in der Gemeinde Jesu nicht einnimmst, dann fehlt genau ein Teil. Und dann hat mir der Herr so dieses fertige 1000-Teile-Puzzle gezeigt und dann dieses eine Teil, was fehlt. Und da habe ich mich gefragt, wie wichtig bist du? Wie wichtig bist du? Da mag es so einen tollen, so wie bei dem Puzzle, Löwenkopf geben und dann hinten nur blauer Himmel. Und du denkst, ja, dieser Löwe, der ist so wichtig. Da gibt es Puzzleteile, die sind so vielfarbig. Und dann denkst du, ich bin nur blau. Ich kann gar nichts, ich bin nicht wichtig. Aber wenn nur dieses eine blaue Teil in diesem fertigen 1000-Teile-Puzzle fehlt, dann bist du den Rest deines Lebens frustriert und sagst, wo ist das Teil? Kann ich das nachbestellen? Ich kann dieses Ding nicht an meine Wand hängen. Wo ist dieses Puzzleteil? Versteht ihr? Gott schaut so auf jeden einzelnen seiner Kinder und sagt, du sollst ein Teil am Körper von Jesus sein. Ein Glied an seinem Leib. Amen. Und er will seine Gemeinde aufbauen und der Ruf ist, dass wir uns einbauen lassen, genau dahin, wo er möchte. Es gibt dieses Bild vom Leib Jesu und diese Predigt, die habe ich so überschrieben, göttliche Anatomie. Göttliche Anatomie, das ist so mein ganzer Überbau. Was bedeutet das, dass der Leib Jesu so aufgebaut wird, wie Jesus es möchte? Und ich glaube, es ist keine Kleinigkeit. Jeder muss seinen richtigen Platz einnehmen. Es ist nicht egal, ob der kleine Finger hier irgendwo am Kopf rauswächst. Weißt du? Es ist nicht egal, weißt du, ob du deinen Fuß irgendwo da an der Seite hast. Das hat alles seinen Platz und seine Logik. Ist das so? Das ist genial. Wenn du kannst 6 Jahre Medizin studieren und du bist lange nicht fertig, damit zu verstehen, wie genial ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Und ein 1000-Teile-Puzzle kommt nicht ansatzweise, es ist nur ein winziges Bild und da geben manche schon auf. Die sagen, 1000 Teile? Wir bräuchten jetzt ein paar Mikrobiologen und Professoren und Wissenschaftler hier, die uns sagen, ein wie viel Milliarden Teile Puzzle ein Körper ist. Und wenn ein Teil an der falschen Stelle sitzt, dass nichts funktioniert. Wie genial das ist. Ich weiß nicht, da müsste man Werner Gitt fragen, hier kleinen Vortrag, irgendwie 10 hoch 23 oder sowas, was du da alles brauchst. Und jetzt folgende Gedanken. Überlegt euch mal, unser Gott kann sowas. Er kann es. Das fasziniert mich. Du guckst das Universum an und du sagst, eine Galaxie, 200 Milliarden Sterne. Eine Galaxie. Wie viele Galaxien gibt es? Ungefähr 200 Milliarden. Kannst einmal kurz tot umfallen und sagen, verstehe ich nicht. Eine Galaxie, 200 Milliarden Sterne und unser kleines Sonnensystem hier, ja, unser kleines Sonnensystem funktioniert so genial. Wir sind wieder an so einem Punkt. Und unser Gott kann das. Der kann alles so anordnen, dass es perfekt ist. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, dann sage ich, Herr, dann musst du doch auch deine Gemeinde bauen können. Wenn du es kannst, dann muss es doch auch gehen. Und jetzt pass auf, da hat der Herr zu mir gesagt, ja, ich kann. Es Es gibt nur einen Unterschied zwischen Menschen und allen anderen. Da habe ich Puzzleteile, die, wenn ich sie eingepuzzelt habe, aufstehen und wieder weglaufen. Du hast die Herausforderung, ein Puzzleteil zu puzzeln, wo die Puzzleteile sich ständig selber Beine machen. Und du gehst abends ins Bett und sagst, ich bin schon so weit gekommen, und du stehst am nächsten Morgen wieder auf und sagst, was ist hier los? Und die Hälfte der Puzzleteile hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, der neben mir sieht genauso aus wie ich. Nö, ist mir zu langweilig. Damit hat der Herr zu tun. Und in diesen Fragen, Herr, wie kann es gehen? Mach doch nochmal die, da ist Magdalena, genau, die haben angefangen. Kannst du nochmal weitergehen? Wir haben das jetzt das ganze Wochenende, hatten wir eine Teamfreizeit bei uns, wir haben vom Mandelzweig-Mitarbeiterteam, haben Lobpreis gemacht und dabei lag die ganze Zeit das Puzzle da. Und immer in den Pausen durften Leute rumpuzzeln. Ziel war es, 1000 Teile Puzzle am Samstagabend fertig zu kriegen. Hat leider noch nicht geklappt. Ich war auch erstaunt, wir hatten einige Leute im Team, die haben noch nie in ihrem Leben gepuzzelt, und als die sich hingesetzt haben mit den Teilen, wir haben dann auch so ein 80-Teile-Puzzle mal da gehabt, so ein kleines 80-Teile-Puzzle, und selbst da gab es Leute, die haben einfach grün und rot zusammengedrückt und gesagt, und, bist du zufrieden? Und ich dachte, meinst du das ernst? Ich sage ja keinen Namen, er ist nicht hier, wir haben ihn lieb, aber Murat hat alles übertroffen. Murat hat alles übertroffen. Ich dachte, Junge, versuch doch wenigstens die Teile zusammenzupuzzeln, die halbwegs passen, ja. Nee, es war heiß. Mach doch nochmal das letzte Teamfoto, da siehst du uns im Garten. Also die Truppe, danke, kannst wieder ausmachen, wir widmen uns wieder im Wort. Aber diese Vision dahinter ist, der Herr will seine Gemeinde bauen. Er will seinen Leib aufbauen. Und ich verweise nochmal ganz kurz für die aus der Predigt so ein bisschen was auch zum Nachstudieren mitnehmen wollen, darauf, es gibt kein Bild, was so stark für die Gemeinde verwendet wird, wie der Leib. Petrus verwendet in 1. Petrus 2 einmal das Wort, lasst euch als lebendige Bausteine einbauen. Paulus verwendet, glaube ich, noch an einer anderen Stelle den Bau, den Tempel Gottes, die Gemeinde. Und dann gibt es 4 Briefe, in denen sehr klar die Gemeinde mit dem Leib oder dem Körper von Jesus verglichen wird. Das ist Römer 12. In Römer 12, ich meine, es ist der Vers 4. Da heißt es, denn genau wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Römer 12, Vers 4 und 5. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn genau wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber ein Leib sind, so auch Christus. 1. Korinther 12, Vers 12. Und dann gibt es noch in Epheser 4, da heißt es ab Vers 12, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi. Zur Erbauung des Leibes Christi. Und dann Vers 16, von dem aus, oder das Vers 15 und 16, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, der Kopf, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Hier steht in Epheser 4, 16, dass das Haupt selber, der Kopf, das Wachstum des Leibes bewirkt. Und zwar in Selbstauferbauung in Liebe. Das ist ein wie sich selbst organisierender Körper, der durch Liebe aufgebaut wird. Und das alles bewirkt das Haupt. Und dann gibt es im Kolosserbrief noch ein paar wenige Stellen, ich glaube 2 Verse, Vers 1, Vers 18, ein Beispiel. Nur, dass ihr es mal für diejenigen, die gerne mal was studieren, Kolosser 1, 18, er ist vor allem, er ist das Haupt des Leibes nämlich der Gemeinde. Jesus ist der Kopf. Amen. Und jetzt habe ich anhand dieses Bildes einfach darüber nachgedacht und will euch an drei Eigenschaften teilhaben lassen, die mich sehr fasziniert haben. Das ist ganz einfach Folgendes. Wenn ich die Anatomie eines Körpers anschaue, ich habe folgenden Gedanken gehabt. Jede Zelle in meinem Körper, wenn ich einen gesunden Körper habe, jede Zelle, der kleine rechte Zeh, mein Knie, alle Muskeln müssen mit dem zentralen Nervensystem verbunden sein. Amen. Ich brauche eine wichtige Bedingung und ich habe drei, die ich heute mit euch durchgehe, drei Bedingungen, die jedes Glied haben muss, damit es gesund und funktionsfähig ist. Wollt ihr das sein? Gesund und funktionsfähig. Ich sage euch, nochmal kleiner Einschub, du wirst im Himmel nicht nach deinem Mitgliedsausweis in der Volksmission gefragt. Nein, wirst du nicht. Du wirst auch nicht gefragt, ob du das Schildchen hattest, BFP-Pastor oder sowas. Nein, du wirst nicht gefragt, ob du im BFP warst, aber du wirst überprüft, ob du ein gesundes, funktionsfähiges Glied am Leib von Jesus warst. Oder ob du vielleicht einer von denen warst, die Krebs gestreut haben. Das ist entscheidend. Bist du ein gesundes Glied am Leib Jesu? Amen. Das ist unsere Frage. Drei Dinge. Das erste, jede Zelle muss direkte Impulse vom Haupt empfangen können. Amen. Wenn dem nicht so ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist ein Spastiker oder du bist gelähmt. Sehe ich das richtig? Oder gibt es noch medizinische Ergänzung? Vielleicht klärt mich nachher auf, aber das war so die einfache Logik. Meine beiden Eltern waren Ärzte, mein Bruder ist Arzt. Wir können sie nochmal anrufen, nachfragen. Aber entweder ein Glied, was keine Impulse vom Kopf empfängt, gar nichts, ist gelähmt. Keine Nervenverbindung. Wenn die Nervenbahn durchgetrennt ist, bist du gelähmt. Keine Impulse mehr. Du kannst den Zeh nicht bewegen und nicht gebrauchen. Das ist tragisch. Oder das Glied macht, was es will. Und das ist fast noch anstrengender. Wenn ich die ganze Zeit einen Arm habe, der sich bewegt, wie er möchte. Und ich sage, hallo, stopp, ich will eigentlich die Tasse greifen. Und das Glied macht einfach, was es will. Es sagt, ich tue hier, was ich will. Niemand hat mir was zu sagen. Was ich faszinierend an dem Gedanken finde, ist, dass Jesus ein Grundprinzip für seine Gemeinde gelernt hat. Und das heißt in Johannes 10, Vers 27, ich nenne dieses erste Grundprinzip Verbundenheit mit dem Kopf. Direkte Verbundenheit mit dem Kopf. Direkte Verbundenheit mit dem Kopf. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Er sagt, ich bin hier der Boss und meine Schafe hören auf meine Stimme und sie folgen mir. Und ich glaube, dass diese Lehre in der Gemeinde Jesu vielfach gefehlt hat, weil den einfachen Schafen gesagt wurde, du bist zu blöd, um die Stimme von Jesus zu hören, also hör lieber auf die Stimme von deinem Oberarm. Aber wenn dem Knie gesagt wird, es soll auf den Oberarm hören, bringt das irgendwie keinen Sinn. Und wenn man eine Hierarchie aufbaut und sagt, die Füße hören ab jetzt immer nur auf die Knie und die Knie hören immer nur auf die Hüfte und die Hüfte muss auf das hören, was der Bauch sagt und der Bauch hört auf das, was das Herz sagt und das Herz hört auf das, was der Kopf sagt. Diese Logik gibt es im Körper nicht, versteht ihr? Es gibt im Organismus eine andere Logik. Seid ihr noch bei mir oder findet ihr mich zu revolutionär? Kriegt ihr Angst? Kriegt jemand Angst? Achterbahn fahren. Ich bin revolutionär nebenbei. Und wenn es dir zu krass ist, dann kannst du die Predigt einfach löschen. Und machst weiter so wie bisher. Aber ich glaube tatsächlich, so kühn bin ich glaube, dass Jesus seine Gemeinde nochmal reformieren möchte. in unserem Land und weltweit, dass er dabei ist. Und das heißt nicht, dass wir alle Stühle rauswerfen müssen, aber dass wir unser Herzen und unser Denken erneuern müssen. Das glaube ich. Amen. Ich bin auch nicht einer der Leute, die sagt, du darfst kein e.V. gründen. Weltliches Konstrukt auf keinen Fall. Weißt? Ich sage, hey, lass uns doch alle Mittel und Wege benutzen, aber wir dürfen damit nichts kaputt machen. Natürlich braucht es Leiterschaft in der Gemeinde, weil die Gaben der Leitung hat Gott auch eingesetzt. Genauso wie es verschiedene Organe gibt, die sind wichtig. Aber noch ein faszinierender Gedanke für mich. Wenn ich anfange, und das ist ja auch modern geworden, und lehre über den fünffältigen Dienst. Dieses Wort ist nie im Neuen Testament zu finden. Fünffältig. Gibt es nicht. Es gibt verschiedene Dienstgaben. Und es gibt eine Aufzählung der vielen verschiedenen, wo zufällig fünf genannt werden. Auch ein revolutionärer Gedanke. Das ist Epheser 4, Vers 11. Aber in Römer 12 und in 1. Korinther 12 findest du ganz andere Aufzählungen. Und wenn du es mit dem Leib vergleichst, ist das so. Paulus sagt, guck mal. Es gibt doch viele Glieder. Und wenn jetzt das Ohr zum Auge sagt, ich brauche dich nicht, Ohren sind viel cooler als Augen, dann ist das blöd. Amen. Und wenn die Füße sagen, wir können so toll laufen, wir brauchen keine Hände mehr, Hände können gar nicht laufen. Also da kommst du auf Handstand, kommst du nur 3 Schritte weit. Aber wir Füße, wir können 10, 20 Kilometer laufen. Und die Füße sagen, also alles, was nicht Fuß ist, kannst du vergessen in der Gemeinde. Das wären jetzt mal so die Extremevangelisten, ja? Also wenn du nicht gehst und jeden Tag mindestens 20 Kilometer, dann kannst du dich knicken. Und dann sagt so ein Oberarm, hallo, Moment mal, also so zum Essen bin ich auch ganz nützlich. Die rechte Hand. Versteht ihr? Darauf will Paulus hinaus. Und jetzt sind wir Menschen, die wir einfach so einfach gestrickt sind, dass wir immer gerne in Schubladen denken wollen. Wir haben eine Frage. Wer ist hier der Wichtigste? Wer ist hier der Pastor? Und das ist ungefähr so klug, wie zu fragen, welches eine Organ brauchst du, um gesund zu leben? Versuch's mal rauszufinden. Willst du lieber die Lunge oder das Herz? Kannst du auf deine Leber verzichten? Versuch's mal, nimm sie mal raus. Du lebst nicht lange. Brauchst du beide Nieren wirklich? Das Herz? Brauchst du es wirklich? Willst du den Magen? Also, was ist hier das Wichtigste? Und jetzt laufen wir rum und sagen, also, lasst uns alle beten für das Herz, dass es gut funktioniert. Der Pastor, sage ich jetzt mal, Beispiel. Wenn der Pastor mit ihm steht und fällt die Gemeinde, ich sage, ja, ist nicht schlecht, mit dem Herzen steht und fällt deine Gesundheit, aber wenn dein Magen, dein Darm, Leute, dein Immunsystem, dein Blut, wenn das alles nicht mehr funktioniert. Kommst du auf 5? Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir wieder Mediziner fragen, wie viele lebenswichtige Elemente hast du in deinem Körper? Wie viele Lebenselemente? Du kommst auf weit mehr als 5. Also wahrscheinlich 100. Und auch hier wieder keine Wertung, sondern wenn du die Frage stellst, brauche ich meinen kleinen rechten Zeh wirklich, dann ist die Antwort, ich tue alles, um ihn zu behalten. Und wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt, dann bin ich bereit, ihn zu amputieren. Amen? Aber niemand würde sagen, weißt du was, kleiner rechter Zeh, können wir auch ohne. Niemand würde sagen, der hinten rechts in der Ecke, brauchen wir nicht. Machen wir auch ohne. Würde niemand sagen. Du bist ein Glied am Leib von Jesus und du musst deinen Platz finden. Wir brauchen dich. Jesus braucht dich. Amen. Es gibt einen Grund, warum er dich gerettet hat. Er braucht dich wirklich hier in Berlin. Wenn du hier noch wohnst, braucht er dich hier. Und dann möchte er Prinzip Nummer 1. Johannes 10, mach nochmal dran. Dass du bereit bist, die direkten Impulse des Kopfes zu hören und auch umzusetzen. Gehorsam. Das ist lebenswichtig für die Gemeinde, dass du lernst, die Stimme Jesu zu hören. Lebenswichtig, weil sonst bist du entweder gelähmt oder Spastiker. Das ist das erste Grundelement. Ich sage euch, nach viel, viel Gebet, glaube ich, wir können dieses Element gar nicht überbetonen. Jesus hat nie an keiner Stelle davon geredet, dass es Nachfolger von ihm gibt, die da sitzen und sagen, weißt du, bete mal für mich, ich weiß gar nicht, was der Herr von mir will. Sondern er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ein Grundelement, dass du spürst, was der Geist der Wahrheit, der Geist der Liebe. Deswegen brauchst du das Wort und den Geist, diese zwei, um rauszufinden. Das Wort und den Geist, das innere Zeugnis, um rauszufinden, was will der Meister dir sagen. Amen. Okay, ich mache aufgrund der Zeit, ich brauche mal meine Uhr. Ich muss mir kurz holen, dass ich nicht, sonst werde ich, glaube ich, heute zu lange gehen, so wie ich jetzt hier. Punkt Nummer zwei sind nur drei lebenswichtige Elemente. Ich glaube, ihr könnt euch die alle merken. Ich sage schon mal die nächsten zwei. Das erste, Verbundenheit mit dem Haupt, direkte Impulse empfangen. Das zweite, Blut muss durch jede Zelle fließen. Jede Zelle muss mit Sauerstoff versorgt sein. Ich kenne keine, die das nicht braucht. Sage ich mal, ich kenne mich jetzt nicht ganz genau mit den Knochen aus, aber die würde ich jetzt mal außen vor lassen. Mit dem Knochenbau, aber sagen wir mal von den anderen Teilen. Blut muss durch jede Zelle fließen. Und das dritte, jede Zelle, und da gibt es keine Ausnahme, muss mit anderen Zellen direkt verbunden sein. Das sind die zwei Sachen. Man kann sicherlich beim Leib noch andere Dinge herausfinden, aber ich will auf diese zwei noch kurz eingehen. Wenn ihr das heute mitnimmt und dann sagt, Herr, ich möchte gern ein gesundes Glied am Leib Jesu werden oder sein, was funktionsfähig ist, ich glaube, dann wird ganz viel Segen freigesetzt. Amen. Dann wird jeder von uns in diesen Platz hineinkommen. Und am Endeffekt beim 1000-Teile-Puzzle sehe ich immer so, ist das Herz des Vaters, dass er in Berlin die Herrlichkeit Jesu Christi, den Abglanz Jesu Christi sichtbar machen möchte. Und für dieses Puzzle ist auch so interessant, wir alleine hier als Begegnungskirche, wir sind vielleicht wie 100 Teile in der linken unteren Ecke. Und ein bisschen über uns ist Tegel. Da gibt es den 400-Teile- oder 600-Teile-Block von der Gemeinde auf dem Weg. Und dann gibt's hier Geschwister und dann gibt's so viele Gruppen, die basteln an verschiedenen Ecken des Bildes. Und für Berlin, sage ich mal, sind wir vielleicht im Moment ein 8000-Teile-Puzzle oder sowas. Keine Ahnung. Und wenn wir anfangen, uns zu verstehen, wir arbeiten alle am selben Puzzle, dann ist auch ein Riesengewinn für die Gemeinde Jesu geworden. Wir arbeiten am selben Puzzle. Und wenn wir alle ein Puzzle fertig kriegen wollen, dann kann ich doch nicht sagen, tut es mir gerade vollkommen egal, dass da rechts oben in dem Bild jemand hier alle Teile auseinandergerissen hat und die wieder in alle Winde zerstreut hat. Kratzt mich doch nicht. Nein, das ist unser Puzzle. Es ist unser Puzzle. Da gibt es keine Konkurrenz. Amen. Wir gehören alle zu dem einen Leib. Das ist ein Verständnis, was weitestgehend verloren gegangen ist durch dieses Pyramidendenken und dieses Konkurrenzdenken. Wir machen unsere Gemeinde und in welche Gemeinde gehst du? Der Heilige Geist sagt, in deine. Der geht auch in deine Gemeinde. In die Gemeinde Jesu. Der gehört auch zu dir. Und wir sind schuldig, die Brüder zu lieben. Ich sag ganz ehrlich, heute Nacht um 1.27 Uhr habe ich eine SMS gekriegt. Heute Nacht um 1.27 Uhr. Ja, Christian, sorry, musst dir mitteilen. Also meine Freundin hat mir für morgen abgesagt, beim Umzug zu helfen und das Auto zu bringen. Die Person, die mir die SMS geschrieben hat, mit der habe ich nur einmal zusammengesessen. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne die eigentlich gar nicht. Und sie geht in eine Gemeinde mit vielen hundert Mitgliedern. Aber ich kriege die Anfrage und ich behandle die so, dass ich sage, hey, hier muss ich helfen. Da schreibe ich doch nicht zurück, na frag mal deinen Pastor. Kratzt mich nicht. Nee, heute ist der Umzug. Wie ist meine Reaktion? Wie kann ich helfen? Ja, einen Bus habe ich. Mein Bus habe ich zufällig, habe ich Zeit, ich bin da. Okay. Muss ein bisschen aufpassen mit meinem Rücken. Muss ich noch ein paar andere Leute fragen. Versteht ihr? Auf dieses Denken komme ich gar nicht. Du gehörst nicht zu meiner Gemeinde. Wieso fragst du mich? Natürlich, das ist meine Schwester. Die hat ein Problem. Ja? Und ich sage nicht, du musst jedem Problem dieser Welt helfen. Aber jedem, was zu dir kommt, und Gott lässt das zu, dass die an deine Ohren kommen. Weißt du, was du erfährst, damit musst du irgendwie umgehen. Und du fragst, Herr, ist da was für mich dabei oder nicht? Kann ich das weiterreichen oder nicht? Kann ich dafür beten oder nicht? Du darfst auch mal sagen, Herr, das ist mir jetzt zu viel, schaffe ich nicht. Ja, wenn du überlastet bist. Aber versteht ihr, was ich meine? Der Leib sagt nicht, Oberarm sagt nicht, ach, im linken Bein, Muskelriss, kratzt uns nichts, Leute. Weißt du? Und der Körper sagt auch nicht, ja, hier mal Schnittwunde rechts unten, sondern der Körper arbeitet zusammen, der ganze Körper. Amen. Und der rechte Oberarm macht sich die Mühe, am linken Bein einen Verband rumzuwickeln. Amen. Und er sagt nicht, ey, Bein, kannst du nicht besser aufpassen? Was, jetzt willst du mich auch noch belasten, dass ich hier eine Binde rummachen muss? Okay, das Blut. Ich komme auf den Punkt 2. Das Blut muss durchfließen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 bis 9. Einfach diese drei Verse. Man kann zu jedem Punkt viele finden. Viele Bibelstellen, aber ich greife mal die eine raus. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 9, den kannst du dann dran lassen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, dass das Blut von Jesus durch dich hindurchfließt, permanent. Das halte ich für absolut wichtig. Vielleicht machst du nur mal den Vers 7 nochmal dran. 1, Vers 7. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Und nur, wenn wir gereinigt vom Blut sind, haben wir Gemeinschaft miteinander. Amen. Und es ist ein ganz einfaches Bild. Stell dir vor, du bindest deine Hand ab, du bindest deinen Arm ab, irgendein Körperteil, da fließt kein Blut durch. Das geht vielleicht 5 Minuten gut, das geht vielleicht noch 10 Minuten, da wird das dann blau. Ich weiß es nicht genau, aber wenn durch ein Körperteil eine Zeit lang kein Blut fließt, dann stirbt es ab. Es muss sterben. Preis dem Herrn, dass wir an einen Gott glauben, der Tote wieder lebendig macht. Weil ich glaube, Jesus ist ganz schön beschäftigt damit, Glieder permanent zum Leben wieder zu erwecken, die dieses Prinzip verachten. Weil sie versuchen ständig, ohne die Reinigung des Blutes zu leben. Sie machen irgendwelchen Mist, sage ich mal, du gibst in deinem Herzen Bitterkeit Raum, du bist auf jemanden so richtig sauer. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo dieser Ärger und dieser Zorn anfängt, in dem Moment wird dein Körperteil abgebunden. Und dann durchlebst du die nächsten 5 Minuten, wo der Heilige Geist sagt, stopp, das geht nicht, lass das. Und ich kenne viele, viele Christen, die sagen, natürlich geht das. Das werde ich dir mal zeigen, dass ich ohne das leben kann. Ich kriege das hin, ohne Vergebung zu leben. Also der hat das nicht verdient, dass ich dem vergebe. Und dann lebst du ohne das Blut von Jesus, dass es dich reinigt. Und du gibst dieser Bitterkeit Raum. Und dann bist du kein funktionsfähiges Glied mehr am Leib Jesu. Dann kannst du die Impulse des Hauptes nicht mehr hören und kannst für Gott nicht mehr weiterarbeiten. Preis dem Herrn, dass wir an einen Gott glauben, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weil das Wort sagt, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Und viele Christen sagen, naja, mit 3 Wochen, 4 Wochen muss er schon rechnen, dass ich mit dem nicht mehr rede. Also so wie er mich behandelt hat, ne, mit mir kann man das nicht machen. Ja, den Spruch höre ich oft. Mit mir kann man das nicht machen. Ich sage, was, wie? Hat er nicht gesagt, dass die Leute, die dich beschimpfen, dass du für die beten sollst, segnet, die euch fluchen. Gerade vorgestern habe ich den Spruch wieder gehört. Ja, aber beleidigen lassen muss ich mich nicht. Beleidigen lassen muss ich mich. Na, was heißt denn fluchen? Segnet die, die euch fluchen. Was heißt denn das? Die sagen, du. Und du sollst sagen, okay, Jesus, ich glaube, der braucht mein Gebet. Der braucht mein Gebet. Und das ist wirklich so, wenn wir verstehen, in dem Moment, wo jemand Böses über dich ausspricht, braucht er dein Gebet, weil er die Liebe verlassen hat. Aber wenn du dem Bösen Raum gibst, machst du es nur noch schlimmer. Das ist Gottes Prinzip. Das ist das Blut. Wir brauchen die permanente Reinigung des Blutes. Das heißt, wir müssen, und denk an deinen Körper, es wird durchgepumpt. Ungefähr jede Sekunde. Frisches Blut. Jede Sekunde. Frisches Blut. Vergebung. Vergebung. Dann passiert was. Vielleicht wirst du auch mal richtig verletzt. Aber du sagst wieder, Herr, ich vergebe. Ich vergebe. 7 mal 70 Mal, sagt Jesus. 7 mal 70 Mal. Vergebung. Das Blut. Und Verbundenheit. Mein letzter Punkt, und dann bin ich fertig. Verbundenheit mit anderen Gliedern, und es geht eigentlich eng damit zusammen. Da habe ich den 1. Johannes 3, alles waren jetzt 3 Johannesstellen, Vers 14 bis 16. Und das finde ich auch eine ganz denkwürdige Bibelstelle. Ich beziehe die nochmal auf das Thema Pastoren, Älteste, die sich gegenseitig bekriegen. Und ich sage, wo ist diese Stelle geblieben? Ja. In der Zeit, wo wir leben, wir müssen lernen, Überwinder zu sein. Ich habe hier schon diese Botschaften gepredigt. Sei ein Überwinder, lerne es. Wir sind berufen, Überwinder zu sein. Das ist unser täglich Brot. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus? Wir sind berufen, Überwinder zu sein. Hier steht, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Das heißt, wir sind gerufen dazu, direkt mit anderen Zellen verbunden zu sein. In Liebe. Amen. Direkt verbunden zu sein. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis. Das Krasse ist, wir haben einen Feind. Wir haben einen Widersacher Gottes. Und er hat nichts mehr im Sinn, als zu verhindern, dass dieses Puzzle zusammengepuzzelt wird. Und wisst ihr, was er macht? Genau die Teile, die wirklich direkt zusammengehören, die greift er am meisten an. Ist so logisch, oder? Wenn 2 zusammengepuzzelt werden und der Heilige Geist sagt, ja, das passt, dann greift der Teufel erst richtig an. Wir sehen das in unseren Ehen, Familien, Beziehungen. Und wir müssen lernen, mit Liebe zu überwinden. Die Liebe glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Wir müssen lernen, und das ist das neue Gebot, das können wir da noch hinzufügen, Verbundenheit in Liebe mit anderen Gliedern. Wir haben immer so eine Traumbrille auf und wir denken, oh, wenn der Herr mir den richtigen Platz zeigt, dann fühle ich mich immer nur wohl und werde auf Rosen gebettet und in einer Sänfte getragen. Das ist so die Vorstellung, ne? So habe ich ja auch meine Ehe angefangen. Aber ich sage es immer so, an den Tag, wo wir geheiratet haben, wir hatten diese 7 Monate Verlobungszeit auf Rosengebetten in der Sänfte getragen, weil Gott gesagt hat, komm, pack sie mal so richtig zu mit Segen. Und dann an den Tag, als wir den Bund geschlossen haben, gesagt haben, jetzt nehmen wir Superkleber, das ist ja der Ehebund, und wir kleben die 2 Teile zusammen. Ich konnte es im Geist spüren, an dem Tag hat Gott gesagt, okay, und jetzt lassen wir mal Prüfungen zu. Jetzt lassen wir mal Prüfungen zu. Weil ihr müsst lernen, durch diese Tests durchzugehen. Und es ist dramatisch, wenn der Teufel es schafft, das zu trennen, was Gott eigentlich zusammengefügt hat. Es ist zwar, glaube ich, nicht hoffnungslos, weil wir einem Gott dienen, der eine zweite und eine dritte Chance möglich machen kann. Und nebenbei, wir dienen auch einem Gott, der Puzzleteile formen kann. Wenn die erste Runde nicht klappt und du wirst auseinandergerissen und der Superkleber hinterlässt Spuren. Ich glaube daran, dass Jesus in der Lage ist, Puzzleteile neu zu behandeln, dass man sich neu hingeben kann und sagen kann, Gott, irgendwie so wie ich bin, kriege ich das irgendwie nicht hin, mich einzupuzzeln zu lassen. Arbeite an mir. Forme mich neu. Mach mich passend. Amen. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess. Diese Puzzle von Jesus, die haben Beine, die haben einen Dickkopf, aber die können sich auch verändern lassen. Die können sich auch passend machen lassen. Amen. Und das ist diese Haltung, die Jesus sich eigentlich wünscht. Dass wir sagen, Jesus, mach du mich passend. Ich will lernen, mit anderen Gliedern verbunden zu sein in Liebe. Und ich will lernen, mit ihnen zusammenzuhalten. Richtig dicht zusammenzuhalten. Amen. Amen, ihr Lieben. Komm, lass uns beten. Singen wir noch ein Lied zusammen.